Immer ein schöner Moment, Kinder zu segnen und jetzt anzufangen, über Feinde des Herzens zu sprechen. Das ist jetzt auch eine Überleitung. Ich weiß nicht, wie ich das hinbekommen soll. Aber wir nehmen es einfach an. Feinde des Herzens, unsere Predigtserie, in der wir gerade unterwegs sind, über Ketten, die man nicht sieht, die aber trotzdem unglaublich stark sind. In den letzten Wochen ging es um Angst, es ging um Scham, um Neid, um Habgier. Alles Themen, von denen, wenn ich heute Morgen fragen würde, wer von euch kennt Angst? Wahrscheinlich würden einige sich melden und sagen, jawohl, Angst in meinem Leben kenne ich. Wenn ich euch fragen würde, war von euch schon mal jemand neidisch? Garantiert jemand, der sagt, ja, kenne ich auch bei mir in meinem Leben, wenn ich sehe, mein Nachbar, welches Auto der hat. Zumindest bei mir manches Mal geht das so. Hast du dich schon mal geschämt? Bestimmt. Vielleicht sogar bei der Frage nach Habgier. Dieses Gefühl, unbedingt was haben zu müssen, zu sehen, wenn die anderen und so. Vielleicht selbst da. Aber die Frage zum Thema heute. Wer von euch hat eigentlich Bitterkeit in seinem Herzen? Ich glaube, die Frage ist ein bisschen schwierig. Empfindest du dich als einen Menschen, der bitter ist? Wahrscheinlich eher nicht. Wir denken an andere Menschen, wenn es um Bitterkeit geht. Ja, diese grummeligen Alten, der sich immer beschwert über alles, oder die Nachbarin, die ganz genau weiß, früher war immer alles besser und vor allem die Kinder besser erzogen. Mit Menschen, von denen wir denken, boah, so wie die möchte ich nie werden. Das ist das Bild, das wir haben von Menschen, die bitter sind. Bitterkeit ist etwas, das fällt uns weniger bei uns auf, aber dafür umso mehr bei anderen. Dabei beginnt Bitterkeit ganz, ganz anders. Eben nicht mit schlechter Laune, nicht mit Gemecker, nicht damit, dass jemand irgendwann nur noch grimmig durchs Leben läuft, sondern mit etwas, was wir sehr wohl kennen. Bitterkeit beginnt immer mit einem Schmerz, immer mit einer Enttäuschung, immer mit einer Verletzung. Und deshalb trifft dieses Thema am Ende viel mehr Menschen, als wir zunächst denken, vielleicht sogar eben auch uns. Und die Bibel, sie benutzt für diese Bitterkeit ein ganz interessantes Bild. Sie spricht nämlich von einer bitteren Wurzel. Und im Hebräerbrief lesen wir im Kapitel 12 folgenden Vers. Achtet aufeinander, damit niemand die Gnade Gottes versäumt. Seht zu, dass keine bittere Wurzel unter euch Fuß fasst, denn sonst wird sie euch zur Last werden und viele werden durch ihr Gift verderben. Das ist das, was Bitterkeit in deinem Leben auslöst. Sie bringt Verderben in dein Leben. Es ist wie eine Wurzel, die man nicht sieht, die unter der Oberfläche arbeitet. Und ich habe mich gefreut über dein Bild heute Morgen zur Zucchini. Ich habe nämlich auch ein Bild mitgebracht. Ich bin so Freizeit-Hobby-Gärtner mit Teilzeitbegabung, wenn man das so nennen möchte. Ja? Wir haben zu Hause eine Thuja-Hecke. Wäre nicht meine erste Wahl gewesen. Die war halt schon da. Ich habe zwischendrin schon gedacht, ich mache die platt. Meine Frau war dagegen. Also irgendwie habe ich gedacht, ich pflanze mal irgendwas Schönes davor. Und im Kopf klang das für mich auch so ganz einfach und einleuchtend, bis ich dann mal ein bisschen gegoogelt habe, wie man das ja so schön macht. Bei einer Thuja-Hecke kann das Pflanzen vor einer Hecke ziemlich frustrierend werden, weil diese Hecken ein riesiges Netz aus ganz feinen Wurzeln haben. Und diese Wurzeln, die holen sich aus dem Boden alles, das Wasser, die Nährstoffe, den Platz. Du pflanzt voller Motivation irgendwas davor, du gießt, du düngst, du redest vielleicht mit der Pflanze, du streichelst sie noch und trotzdem wächst sie nicht. Nicht, weil die Pflanze schlecht wäre oder meine Teilzeit-Hobbybegabung nicht ausreicht, sondern weil unter der Oberfläche bereits etwas anderes wächst, das alles an sich zieht. Und so können wir dieses Bild im Hebräerbrief verstehen. Bitterkeit beginnt selten sichtbar. Sie wächst unbemerkt im Verborgenen. Und irgendwann mal merken wir, irgendwie ist die Freude verloren gegangen. Wir reagieren schnell gereizt, wir werden ungeduldig. Manche Menschen können den Mund aufmachen und wir rollen innerlich schon mit den Augen. Kennst du das? Oder noch schlimmer, diese Menschen müssen gar nichts sagen. Es reicht schon, wenn sie in den Raum kommen. Kennt ihr solche Menschen? Falls euch spontan niemand einfällt, hast du schon mal überlegt, ob du diese Person bist? Wahrscheinlich nicht, hoffentlich nicht. Aber merkt ihr, Bitterkeit wächst oft lange und unbemerkt. Nicht, weil wir auf einmal ein schlechter Mensch geworden wären, sondern weil unter der Oberfläche in unserem Herzen etwas begonnen hat zu wachsen, eine Wurzel entstanden ist. Und die spannende Frage deshalb lautet, wie kommt diese Wurzel eigentlich überhaupt in mein Herz hinein? Denn niemand steht morgens auf und denkt, boah, heute wäre ein guter Tag, bitter zu sein. Ja, also, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich trinke gerne Pils, ich trinke gerne mal ein Bitter Lemon oder ein Tonic Water, so diesen bitteren Geschmack, ich mag den schon. Aber zu sagen, hey, ich will jetzt selber bitter sein, so richtig grummelig und wenn jemand kommt, so direkt, ja. Bitterkeit beginnt nie mit Bitterkeit. Sie beginnt mit Schmerz, mit Verletzung und mit Enttäuschung. Und deswegen trifft sie eben uns alle. Und wenn ich einer Statistik glauben darf, dann kennen ungefähr 90% der Erwachsenen Rückenschmerzen. Vielleicht gehörst du auch dazu. Ja, Rückenschmerzen zeigen uns was Interessantes. Wenn der Rücken wehtut, dann nehmen wir ganz automatisch eine Schonhaltung ein. Wir bewegen uns anders, wir drehen uns vorsichtiger, wir versuchen unbewusst diesen Schmerz, der da ist, zu vermeiden. Das Problem ist nur, kurzfristig mag das helfen, aber langfristig macht es alles schlimmer. Und wenn du schon mal einen Termin beim Physiotherapeuten hattest, also ich persönlich hatte das noch nicht, aber ich wohne mit jemandem zusammen, der das gut kennt, dann gehst du dorthin und du sagst, der untere Rücken tut mir weh und der Therapeut beginnt an deinen Schultern rumzudrücken und du denkst nur, Entschuldigung, ich weiß nicht, vielleicht haben wir unterschiedliche Rücken, mir tut's unten weh, warum drücken Sie denn oben? Aber der Therapeut weiß, der eigentliche Schmerz hat sich schon längst in andere Bereiche ausgebreitet und die Muskeln reagieren, der ganze Bewegungsapparat, weil wir durch diese Schonhaltung so viel an Verspannung aufgebaut haben, dass am Ende dieser Ursprung des Rückenschmerzens gar nicht mehr der eigentliche Punkt ist, sondern man muss beginnen, andere Dinge zu bearbeiten, um dann das eigentliche Problem zu lösen. Und so ist es mit unserem Herzen ganz ähnlich. Jemand verletzt uns. Ein Satz, eine Entscheidung, eine Enttäuschung, ein Vertrauensbruch. Und innerlich gehen wir gegenüber anderen in eine Schonhaltung. Wir machen einfach zu. Wir ziehen uns zurück. Wir werden vorsichtiger. Wir lassen niemand mehr so richtig an uns ran. Ja? Früher waren wir herzlich, heute sind wir höflich. Eigentlich wollten wir nur eins, nie wieder verletzt werden. Und genauso beginnt Bitterkeit in unserem Herzen zu wachsen. Nicht, weil wir bitter sein wollen, sondern weil wir versuchen, unser Herz zu schützen und wir geraten in eine Gefangenschaft, Ketten, die unser Herz anfangen zu binden. Und wenn Bitterkeit aus einer Verletzung entsteht, dann müssen wir uns vor allem eine unbequeme Wahrheit eingestehen, nämlich dass Verletzung zum Teil unseres Lebens gehört. In Familien, in Freundschaften, am Arbeitsplatz, in der Schule, wo auch immer wir sind, sogar hier bei uns in der Gemeinde. Als Kind stellst du irgendwann mal fest, deine Eltern machen Fehler, nicht weil sie dich nicht lieben, sondern weil sie Menschen sind. Und irgendwann mal hast du selbst Kinder und du denkst, naja, okay, nicht nur Eltern können Kinder verletzen, sondern auch Kinder können ihre Eltern verletzen. Und irgendwann mal kommen vielleicht die ersten Enkel und dann schaffen die das erstaunlicherweise auch. Verletzungen gehören zum Leben. Ehemänner werden von ihren Ehefrauen verletzt und Ehefrauen werden von ihren Ehemännern verletzt. Die Eltern werden von ihren Kindern verletzt, Kinder von ihren Eltern, Pastoren von den Gemeindemitgliedern und die Gemeindemitglieder von den Pastoren. Kleingruppenleiter werden von ihren Teilnehmern verletzt und die Teilnehmer von ihren Kleingruppenleitern. Willkommen im echten Leben. Verletzung ist überall. Das Problem ist also nicht, dass wir verletzt werden, sondern die entscheidende Frage ist, was machen wir eben mit dieser Verletzung? Und dabei fällt eben etwas Interessantes aus. Ist es dir schon mal aufgefallen, dass es Menschen gibt, die dich kaum verletzen können? Und eine andere Person mit einem einzigen Satz? Nachbar geht morgens an dir vorbei und er grüßt dich nicht. Was du denkst ist, naja, vielleicht hat er noch keinen Kaffee gehabt. Aber wenn das dein Ehepartner macht, dann sieht die Welt schon ganz anders aus. Bei einem guten Freund, bei den eigenen Eltern eben, bei jemandem in der Gemeinde, wo ich das nicht erwarte, wo mein Anspruch, meine Erwartungshaltung eine ganz andere ist. Wenn ich morgens über die Straße laufe und meinem Nachbarn begegne, dann ist meine Erwartung an ihn hier unten. Aber wenn ich dann am nächsten Sonntag in der Gemeinde am Arno vorbeilaufe, dann ist meine Erwartung hier oben. Denn er ist ja der Pastor, der wird ja bezahlt dafür, dass er mich sieht. Können wir drüber sprechen, über die Gehaltserhöhung. Ich weiß nicht, ob es das besser macht oder der Anspruch dann noch weiter steigt. Der kriegt ja so viel. So, es geht um die Erwartung, die ich an die Person habe. Und plötzlich tut etwas richtig weh. Warum? Weil diese Erwartungen unterschiedlich sind. Je näher mir ein Mensch ist, desto höher sind meine Erwartungen. Und je höher meine Erwartungen sind, desto größer wird das Verletzungspotenzial. Und David beschreibt das im Psalm 55. Dort sagt er im Prinzip sinngemäß, wäre es ein Feind, der mich verhöhnt, das könnte ich ertragen. Aber nein, du bist es, ein Mann, der mir nahe stand, mein Freund und mein Vertrauter. Der größte Schmerz besteht oft nicht darin, was passiert, sondern wer es getan hat. Und genau deshalb tragen viele Menschen Verletzungen eben mit sich rum. Nicht, weil sie nicht loslassen wollen, sondern weil der Schmerz so tief in ihnen sitzt. Weil jemand, der ihnen nahe steht, wo sie Erwartungen hatten, sie einfach zutiefst verletzt hat. Und hier ist es interessant, wenn wir Jesus anschauen. Er ist derjenige, der Grund gehabt hätte, bitter zu werden. Jesus hat 3 Jahre seines Lebens investiert, intensiv, in 12 Männer. Er lebte mit ihnen, er ist mit ihnen, er lehrte sie, er liebte sie. Und wie endet die Geschichte? Judas verrät ihn, Petrus verleugnet ihn, als er im Garten Gethsemane ist, in einer schwierigen Zeit, in einer ganz intensiven Phase, wo er sagt, hey, könnt ihr mit mir, schlafen seine Freunde ein. Als er verhaftet wird, laufen alle weg. Wenn irgendjemand hätte sagen können, mir reicht's, mit Menschen will ich nichts zu tun haben, dann Jesus. Aber genau das tut er nicht, genau das passiert nicht. Warum eigentlich? Was hat Jesus, das ihn davor bewahrt hat, bitter zu werden und zu sagen, hier ziehe ich eine Grenze, mit der Person will ich nichts mehr zu tun haben? Und ich glaube, die Antwort beginnt mit einer einfachen Erkenntnis. Jesus war nie überrascht vom Verhalten von Menschen. Er wusste, was im Menschen ist. Er wusste, dass er enttäuscht werden wird. Er wusste, dass Petrus ihn verleugnen wird. Er wusste, dass Judas ihn verraten wird. Und trotzdem hat er sie geliebt. Warum? Weil Jesus die Hoffnung nicht auf einen vollkommenen Menschen gesetzt hat, sondern auf seinen Vater. Und ich glaube, genau hier liegt für uns eine ganz wichtige Lektion. Viele unserer Verletzungen entstehen eben nicht nur durch das Verhalten anderer, sondern eben durch die Erwartung an andere. Wir erwarten, dass sie so denken wie wir. Wir erwarten, dass sie so handeln wie wir. Dass sie merken, was wir brauchen. Dass sie verstehen, was uns wichtig ist. Aber Menschen können Gedanken nicht lesen. Und jeder von uns schaut mit seiner ganz eigenen Brille auf die Welt, auf seine Erfahrung, mit der Erfahrung, die er gemacht hat, mit seinen Gaben. Ich gucke in mein Umfeld und ich sehe sie durch meine Verletzungen hindurch. Und wenn mir Beziehungen unglaublich wichtig sind, dann wundere ich mich darüber, dass anderen Menschen Termine wichtiger sind, wie man etwas tut. Vielleicht bist du ein ordentlicher Mensch und du fragst dich, warum kann man die Sachen nicht einfach wegräumen? Die Socken auf der Treppe oder... kennt ihr den Stuhl? Wenn ich Kleidung habe, zu dreckig für den Schrank, aber zu sauber für die Waschmaschine, herzlich willkommen auf dem Stuhl. Man kann das doch auch einfach wegräumen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn du immer pünktlich bist, denkst du dir, 5 Minuten früher losfahren wäre doch jetzt kein Beinbruch gewesen. Wenn du gerne planst, verstehst du Menschen nicht, die sagen, ja, das ergibt sich schon. Kennt ihr diesen Satz? Man muss doch einfach nur. Die müsste doch einfach nur. Man müsste nur. Einfach. Ich höre den Satz immer wieder und ich denke ihn mir auch immer wieder. Ich bin neben meinem, wie gesagt, ist nur ein Teilzeit-Hobby-Gärtner, bin ich auch manchmal ein Teilzeit-Hobby-Bäcker. Ich backe nicht oft, aber manchmal und dann bin ich so am Teig beschäftigt und irgendwie, wenn dann irgendwas schief, also ich brauche auf jeden Fall immer ein Kochbuch. Und dann muss ich gucken und das sind die, und ich lese auch wirklich jeden Satz 3-mal durch, bevor ich es tue, damit das am Ende funktioniert. Und wenn es mal nicht läuft, Hefeteig machen und so weiter. Ja, also hier, ich bin dabei und es ist nicht, wie es sein sollte. Ich habe immer Telefonjoker. Telefonjoker ist Mama. Und ich rufe Mama an. Und dann sage ich, hey, also das und das, so sieht's aus, der Teig ist immer noch, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich tun soll. Und sie sagt, nimm einfach noch ein bisschen Mehl. Wie einfach? Das ist nicht einfach, einfach ein bisschen. Ja, ich nehme es, ist gut. Mehr als im Rezept steht, du wirst es wissen, du kennst dich aus, du bist mein Bäcker Nummer 1. Und dann funktioniert es und es geht. Nimm einfach nur. Ja, es ist Jahrzehnte Erfahrung, ich nicht. Und trotzdem, ja, das ist so. Wie oft denken wir einfach nur, egal ob in Familie, in Beruf, oder eben auch in der Gemeinde. Du musst doch einfach nur, hey, hier, was weiß ich, vorne auf der, ich habe gar keine Ahnung, was für einen Stress du hast, wenn du vorne auf der Bühne stehst. Du musst doch einfach nur reden. Ja, genau, du musst einfach nur besser planen. Du musst einfach lockerer werden. Du musst einfach Nein sagen. Du musst einfach mal zuhören. Für den anderen ist es eben nicht einfach. Und genau hier entstehen die Verletzungen. Nicht, weil wir so böse sind, sondern weil wir stillschweigend erwarten, dass der andere genauso funktioniert wie wir. Dabei hat Gott uns so unterschiedlich geschaffen. Doch wir machen aus dem Unterschied eine Enttäuschung und aus der Enttäuschung eine Verletzung. Und wenn diese Verletzung nicht heilt, dann wächst in unserem Herzen eine bittere Wurzel. Und das traurige Ende ist, dass deshalb Ehen scheitern, Freundschaft zerbrechen und Menschen die Gemeinde verlassen. Oft nicht wegen einer großen Katastrophe, sondern wegen den vielen, vielen, vielen kleinen Verletzungen, über die man nie wirklich gesprochen hat. Über den Aspekt unserer Erwartung sollte und müsste. Und es ist doch so einfach. Und genau an dieser Stelle wieder die entscheidende Frage, wie verhindern wir, dass aus unserer Verletzung Bitterkeit wird? Denn wir verletzen andere, wir werden verletzt, aber wir müssen nicht bitter werden. Wie schaffen wir es, niemals verletzt zu werden? Das ist die falsche Frage, weil das nicht funktionieren wird, dass wir nicht verletzt werden. Die bessere Frage ist, wie verhindern wir, dass unsere Verletzung unser Herz regieren? Und genau darin liegt nämlich die Gefahr. Eine Verletzung ist wie eine offene Wunde. Wenn sie unbehandelt bleibt, dann entzündet sie sich und am Ende wird sie eitern. Und genauso passiert es auch in unserem Herzen. Aus Schmerz wird Enttäuschung, aus Enttäuschung wird Misstrauen, aus Misstrauen wird Härte. Und irgendwann mal sitzt die Bitterkeit auf dem Thron unseres Herzens. Oder nicht ganz so fromm ausgedrückt, werden wir von ihr bestimmt und gesteuert wie eine Marionette. Und dann sind wir am entscheidenden Punkt. Wer zieht die Fäden in unserem Leben? Wer hält die Fäden unseres Lebens in der Hand? Ich, die Bitterkeit, die Enttäuschung, mein Recht, alles, was soll ich denn noch sagen? Natürlich, all die vielen Dinge, die mein Partner getan hat, sie führen genau dazu, dass ich jetzt sagen muss, nein, stopp aus. Ich bin doch nur das Opfer. Ich kann doch nichts sagen, was sie alles getan hat. Und wir werden gesteuert von unseren Verletzungen und von der bitteren Wurzel in unserem Herzen und stehen an diesem Punkt, dass wir sagen, es geht nicht mehr. Wer hält die Fäden deines Lebens in der Hand? Du oder Jesus Christus? Als Christ ist für mich die Theorie eigentlich ganz klar, aber was ist die Realität? Denn Bitterkeit entsteht oft dort, wo wir einen Platz einnehmen, der uns eigentlich nicht gehört. Wo wir anfangen, über andere zum Richter zu werden. Wo wir entscheiden, was der andere getan hat, dass er schuldig ist, dass ich Recht habe. Wo wir entscheiden, wer Vergebung verdient und wer nicht. Und im Grunde sagen wir, in diesem Bild gesprochen, ich weiß, was du gesagt hast, Jesus. Ich weiß, ich sollte vergeben, aber in diesem Fall hast du wahrscheinlich nicht alle Informationen. Du warst gestern Morgen wahrscheinlich noch nicht bei mir, als die Person schon wieder dies und jenes getan hat. Vielleicht kennen wir diesen Gedanken nicht bewusst, aber manchmal leben wir eben genau so. Wir halten ein Urteil über einem anderen fest. Und wir spielen Situationen immer wieder durch. Wir führen Gespräche in unserem Kopf, die aber in der Realität niemals stattfinden. Und das Faszinierende ist, der andere Mensch weiß nicht mal etwas davon. Der schläft vielleicht ruhig, hat die Situation längst vergessen, hat vielleicht nicht mal gemerkt, dass er uns verletzt hat. Und wir sitzen noch Jahre später mit dieser Last da. Ich habe einmal den Satz gehört und der lässt mich seither nicht mehr los. In Unvergebenheit ist wie selbst Rattengift zu trinken und zu erwarten, dass die Ratte stirbt. Und genau das passiert mit Bitterkeit. Bitterkeit trifft nicht zuerst den anderen, sie trifft uns. Dieser Vers am Anfang, Hebräer 12, sie verdirbt uns, sie zerstört unser Leben, sie trifft uns, sie nimmt uns den Frieden, sie raubt uns die Freude, sie macht unser Herz eng. Und am Ende denken wir, diese Person muss weg und dann geht es mir wieder gut. Es ist eine Lüge. Wenn die Person weg ist, bleibst du und mit dir die Bitterkeit. Und dann wird die Bitterkeit sich ihr nächstes Opfer suchen. Der Mensch, der mich verletzt hat, er bestimmt am Ende immer noch mein Leben oder eben die Bitterkeit in meinem Herzen. Obwohl diese Person vielleicht gar nicht mehr an uns denkt, regiert sie doch in unser Leben hinein. Und jetzt kommt diese Nachricht von Jesus, der sagt, hey, Bitterkeit, du kannst sie ganz einfach besiegen, indem du vergibst. Vergebung ist ein zentrales Thema. Petrus stellt Jesus genau diese Frage. Wie können wir vergeben? Und Jesus sagt zu ihm, ganz einfach, indem du es tust. 7-mal. Nicht nur 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Wenn jemand mich verletzt, soll ich ihm vergeben. Nicht nur einmal, nicht nur zweimal, nicht nur 5-mal. Petrus hat gesagt 7-mal und Jesus sagt, nein, nicht nur 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Mit anderen Worten, hör auf zu zählen. Vergebung beginnt nicht beim anderen, sie beginnt bei uns. Und sie ist nicht eine Frage des Gefühls, sondern eine Frage der Entscheidung. Und vor allem bei der Erinnerung, dass ich selbst jemand bin, der Gnade und Vergebung braucht. Ich bin nicht derjenige, der über allem steht. Ich bin nicht der Richter, der entscheidet und beurteilt, sondern ich bin ein Mensch, der verletzt wird und der andere verletzt. Es gibt einen anderen schönen Spruch, der heißt, verletzte Menschen verletzen Menschen. Aber ein Mensch, der liebt, der heilt Verletzung. Und die Frage ist, was für ein Mensch willst du sein? In deiner Verletzung stehen bleiben oder willst du Vergebung aussprechen? Immer wieder, ganz bewusst. Jesus ist es wichtig klarzustellen, Vergebung bedeutet nicht, das war nicht schlimm. Vergebung bedeutet nicht, dass es keine Konsequenzen gibt. Vergebung bedeutet auch nicht, ich muss wieder genau dieselbe Beziehung führen wie vorher. Manche Beziehungen brauchen Grenzen. Manche brauchen Abstand, manche brauchen viel Gespräch, manche brauchen Heilung über einen langen Zeitraum. Vergebung bedeutet nicht, dass wir das Geschehene kleinreden. Aber Vergebung bedeutet, ich gebe das Urteil an den zurück, der wirklich gerecht richten kann. An den, der die Dinge in seiner Hand hat. Ich mache mich nicht zum Richter. Ich steige von diesem Thron herunter. Ich vertraue darauf, dass Jesus die Wahrheit sieht. Jesus kennt die ganze Geschichte und er kennt auch dein Herz. Und wie gehen wir jetzt damit um? Wie sieht das konkret aus? Wie kann diese Kette von Bitterkeit in meinem Herzen durchbrochen werden? Und ich glaube, die Bibel zeigt uns da einige Schritte. Und der erste Schritt ist, erkenne deine Bitterkeit. Sei ehrlich zu dir selber. Nicht zu sagen, naja, der andere ist halt schwierig, sondern mein Herz ist hart geworden. Es beginnt immer bei mir, wenn es um Bitterkeit geht. Und vielleicht merkst du, ich denke immer wieder über diese eine Situation nach. Ich erzähle immer wieder, was passiert ist. Und selbst nach Jahren immer wieder, na, damals hat XY dies oder jenes gemacht, gesagt, getan. Ich suche immer wieder Beweise dafür, dass ich recht habe. Könnte es sein, dass auch in deinem Herzen schon eine bittere Wurzel wächst, erkenne diese Bitterkeit. Das ist der erste Schritt. Und der zweite ist dann zu sagen, okay, ich muss diesen Schmerz auch spüren können. Manchmal verstecken wir Bitterkeit hinter Härte, aber hinter dieser Härte liegt etwas anderes. Eine tiefe Trauer, da liegt Enttäuschung, da liegt Angst, da liegt Einsamkeit. Viele Menschen haben gelernt, reiß dich zusammen. Kennst du den Satz, ein Indianer fühlt keinen Schmerz? So, mach weiter, sei stark. Aber Heilung beginnt oft dort, wo wir ehrlich werden dürfen, auch vor Gott. Das ist der zweite Schritt, den du gehen kannst. Und der dritte Schritt heißt, bring deinen Schmerz ans Licht. Rede mit Gott, rede mit einem vertrauten Menschen, vielleicht mit einem Seelsorger. Manchmal müssen Dinge ausgesprochen werden, damit sie ihre Macht verlieren. Was im Dunkeln wächst, bekommt Kraft. Was ans Licht kommt, kann geheilt werden. Und dann geh diesen vierten Schritt und vergib. Nicht nur einmal, sondern zweimal, dreimal, viermal. Hör auf zu zählen, mal. Immer, immer wieder. Nicht, weil der andere es verdient hat, sondern weil Jesus dir vergeben hat. Nicht, weil der andere es bräuchte, sondern weil du es brauchst. Vergebung ist kein Gefühl. Manchmal ist Vergebung eine Entscheidung, die wir immer wieder treffen müssen und manchmal sogar jeden Tag neu. Aber Vergebung führt dazu, dass unser Herz weich bleibt. Und dann fünftens, lass dein Herz neu füllen. Paulus schreibt, lasst euch nicht vom Bösen überwinden, sondern überwindet das Böse mit Gutem. Dein Herz, das nur auf die eigene Verletzung schaut, wird irgendwann mal nur noch Verletzung sehen. Aber ein Herz, das auf Christus schaut, entdeckt Hoffnung. Ein Herz, das auf Christus schaut, verändert nicht nur irgendwie gewisse Verhaltensweisen. Es verändert sich in sich komplett. Bernd hat letzte Woche darüber gepredigt, über Corrie ten Boom und was sie erlebt hat. Und wie da Veränderung hineinkommt. Wenn wir nicht auf die Sache schauen, sondern auf Christus schauen. Und ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen geht. Vielleicht merkst du ja, okay, Bitterkeit, diese Kette hier, ich kenne die tatsächlich, die ist in meinem Herzen da und es gibt Menschen, da fällt mir das schwer. Vielleicht gibt es eine Verletzung, die schon lange zurückliegt, eine Situation, über die du vielleicht längst hinweg sein solltest, aber wenn du ehrlich bist, dann merkst du, da ist noch was. Vielleicht ist es ein Mensch, bei dessen Namen dein Herz immer noch eng wird. Eine Enttäuschung, die du nie loslassen konntest. Ein Satz, der zurückliegt, aber du erinnerst dich noch genau daran. Und dann möchte ich dir heute Morgen Mut machen. Jesus möchte dich nicht mit dieser Last alleine lassen. Er möchte nicht, dass diese Verletzung dich weiter bestimmt, wie du den Menschen siehst. Er möchte nicht, dass Bitterkeit den Platz in deinem Herzen einnimmt, der eigentlich ihm gehört. Denn Jesus ist nicht gekommen, um deine Wunde zu ignorieren. Er ist gekommen, um sie zu heilen. Jesus, vielleicht bist du schon lange mit ihm unterwegs. Dann möchte ich dich fragen, was ist heute Morgen dein nächster Schritt? Der Weg, den du mit Jesus gehst, das bedeutet nicht, dass du nie wieder verletzt wirst. Es bedeutet auch nicht, dass irgendwann alles an dir abprallt. Jesus, er wurde selber verletzt, aber er hat nicht dem Schmerz erlaubt, sein Herz zu bestimmen. Und genau darin liegt die Reife. Ein reifer Christ ist niemand, der nie verletzt wurde. Ein reifer Christ ist jemand, der gelernt hat, seine Verletzung zu Jesus zu bringen. Ein reifer Christ hält nicht ständig fest, was andere falsch gemacht haben, sondern er erinnert sich daran, wie viel ihm selbst vergeben wurde. Er schafft Räume, in denen Menschen ehrlich sein können. Räume, in denen Menschen sagen dürfen, ich bin verletzt, ich habe einen Fehler gemacht, ich brauche Gnade. Er hält anderen die Dinge nicht vor und er trägt sie ihnen nicht nach, sondern er bringt sie zu Jesus. Nicht, weil alles egal wäre, sondern weil Jesus Christus größer ist als alle unsere Schuld und alle unsere Verletzungen. Und deswegen dürfen wir immer wieder neu zu Jesus kommen und den Bolzenschneider der Vergebung in die Hand nehmen. Jesus, der gesagt hat, vergib da, wo dich jemand verletzt hat, trag es ihm nicht nach. Nicht nur manchmal, nicht nur ein bisschen, sondern wieder und wieder und wieder. Und wenn da diese Kette ist, dann setz an und dann schneide zu. Und vielleicht wieder und wieder und wieder. Jeden Tag aufs Neue. Weil irgendwo es doch passiert. Und vielleicht ist da ein Mensch, der überhaupt nichts von dir weiß, aber in diese eine Kerbe hinein tritt, die seit Jahren dich beschäftigt und wieder und wieder und wieder bist du herausgefordert, den Bolzenschneider in die Hand zu nehmen und zu sagen, ich spreche Vergebung aus. Es geht um mein Herz und nicht um das, was andere getan haben. Jesus ist nicht gekommen, um dir irgendwann mal das Heil im Himmel zu schenken, sondern er möchte dein Herz verändern. Er möchte die Bereiche deines Lebens heilen, die wir nicht reparieren können. Er möchte dir Freiheit schenken, frei von Schuld, frei von Scham, frei von Bitterkeit. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und würdest gerne sagen, ich weiß überhaupt nicht, wie das passieren soll, ob Jesus das überhaupt tun kann. Hey, es ist gut, wenn du da bist. Und ich möchte dich einladen, schau diesen Jesus an. Denn Jesus ist nicht gekommen, um Menschen klein zu machen. Er ist gekommen, um unsere Wunden zu heilen. Er ist gekommen, um dich wiederherzustellen und die Verletzung in deinem Herzen zu heilen und Ketten zu sprengen. Und heute Morgen ist der Moment, wo er dich fragt, willst du selbst diese Last weitertragen oder bist du bereit, mir deine Last zu geben? Möchtest du sie mir geben? Lass mich der Richter sein und sei nicht du derjenige, der richtet. Du musst nicht dein eigener Verteidiger sein. Du musst dich nicht selbst heilen. Lass mich auf den Thron deines Lebens. Und deshalb möchte ich dich einladen, wenn du möchtest, an deinem Platz diese Entscheidung zu treffen. Für dich selbst zu sagen, Jesus, ich gebe dir das alles hin. Es ist ein Moment zwischen dir und Gott. Vielleicht möchtest du Jesus heute Morgen deine Verletzung bringen. Einen Menschen bringen, sagen, ich gebe dir diesen Menschen und ich gebe dir diese Bitterkeit. Ich gebe dir meine Enttäuschung über diese Person. Ich möchte nicht länger von einem Schmerz bestimmt werden. Ich möchte nicht meine eigene Freiheit suchen, sondern ich möchte in deine Freiheit. Vielleicht ist das heute Morgen dein Schritt. Nicht, weil alles sofort leicht wird, nicht, weil damit jede Verletzung verschwunden ist, sondern weil du den Platz auf dem Thron damit freimachst, dass der auf den Thron kommt, dem der Thron gehört. Denn egal wie tief deine Verletzung ist, egal wie lange du deine Last schon trägst, Jesus ist größer als alle Bitterkeit und er kann dein Herz neu machen. Er will dich wieder freimachen, damit du dein Leben in Liebe leben kannst. Und ich möchte dich heute Morgen einladen, ein Gebet zu sprechen, Vergebung auszusprechen. Vielleicht heute schon das dritte Mal, kann sein. Aber der Punkt ist der, wo wir es tun, immer wieder ansetzen und dann nicht loslassen. Zerreißt die Kette am Ende. Sie ist vielleicht nicht beim ersten Mal weg, aber wieder und wieder bringe ich sie zu ihm. Und irgendwann mal haben wir sie in der Hand und wir erleben, dass wir frei sind. Ich möchte dich einladen, an deinem Platz, wo du bist, deine Augen zu schließen, in dich hineinzuspüren und zu sehen, wo sind Menschen, die dich verletzt haben? Wo sind Worte, die dich verletzt haben? Vielleicht liegt das schon Jahre zurück. Vielleicht sind es Menschen, die dir ganz nahe standen. Vielleicht ist es dein Ehepartner. Aber du hast innerlich dicht gemacht. Du kannst ihm nicht mehr begegnen. Wenn du ihn siehst, siehst du nur das, was war. Vielleicht bist du bitter sogar dir selbst gegenüber. Weil du etwas getan hast, was du dir selbst nicht vergeben kannst. Ich möchte dich einladen, heute Morgen all das zu nehmen. Und diese Einladung von Jesus an die Kinder, dass sie zu ihm kommen, die gilt auch für dich. Dass du heute Morgen zu ihm kommen kannst, ihm deine Verletzung und Bitterkeit bringen kannst. Dass diese Thuja-Hecke deines Lebens eingegrenzt wird, dass die bittere Wurzel aus deinem Herzen genommen wird. Ich möchte gern für dich beten. Jesus, wo wir zu dir kommen und uns dir gegenüber öffnen, wo wir unsere Verletzungen dir bringen, da stehst du uns nicht gegenüber mit dem erhobenen Zeigefinger und sagst, hey, deine Reaktion so falsch. Guck mal, wie du damit zurechtkommst. Werd ein besserer Mensch und dann komm wieder. Sondern Jesus, du bist der, der uns annimmt und aufnimmt und sagt, hey, ich sehe deinen Schmerz. Und ich bin am Kreuz gestorben für diesen Schmerz. Du bist nicht allein in diesem Schmerz und ich bin mit dir. Lass uns gemeinsam dieser Person vergeben, diesem Satz vergeben, diesem Menschen vergeben. Und lass uns diesen Menschen freilassen. Und ich möchte dich einladen, das zu tun in diesem Moment, wo du bist, im Gebet zu sagen, Jesus, ich lasse diesen Menschen frei. Diese Sätze, die er gesagt hat, ich bringe dir diese Person, dass sie nicht mehr mein Denken bestimmt oder mein Herz prägt, sondern dass du auf dem Thron meines Lebens bist und dass du mich bestimmst, deine Sicht auf diese Person mich bestimmt, dass du mich lehrst, sie zu lieben. Ich möchte dich segnen, dass du diese Kraft hast, diese Kette in die Hand zu nehmen und immer wieder neu anzusetzen, auch wenn es schwierig ist, wieder und wieder und wieder. So lange, bis diese Kette zerreißt. Ich segne dich mit göttlicher Weisheit und Kraft des Heiligen Geistes, wo deine menschliche Kraft aufhört, dass du Vergebung aussprechen kannst, dass du Menschen freilassen kannst, um zu erleben, dass du selbst frei wirst. Danke, Jesus, für diesen Morgen. Danke, Jesus, für diese Erinnerung. Und danke, dass du derjenige bist, der diese Kette zerbricht. Amen.